Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendatentrends 2025. Heute diskutieren Managementberaterin Karin Bacher, Sarah Kraft, Geschäftsführerin des Unimog-Museums und Jacqueline Aumüller, Performance-Marketing-Managerin, darüber, welche Elemente ein effektives Agenturbriefing enthalten muss und wie persönlicher Austausch die Ergebnisqualität maßgeblich beeinflusst. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, wie erfolgreich Werbung ist, liegt am Briefing. Das ist das Thema unserer heutigen Session. Und mir als ehemaligem CMO lag das Thema schon immer am Herzen. Und heute ist es wichtiger denn je, weil in der Werbung sehr, sehr viel noch kundenspezifischer gemacht werden kann und ganz, ganz viele Fehler immer noch gemacht werden von den Firmen, aber auch von den Agenturen, wenn Briefings nicht richtig funktionieren und wenn auch kein anständiges Rebriefing kommt, was ich von einer ordentlichen Agentur auch erwarte, dass sie da nochmal nachhakt und gegebenenfalls Hinweise gibt, was man denn noch machen kann. Ganz kurz zu mir. Ich war viele Jahre in namhaften internationalen Unternehmen tätig, habe da die Marketingabteilung geleitet und große Teams gehabt, große Marken betreut. Zum Teil war ich dann auch zeitgleich Pressesprecherin. Und immer hatte ich zu der Zeit angeheuert bei den Marken, wo irgendwie eine große Veränderung ja aktuell in Planung war oder schon mittendrin war. Das Thema Veränderungen, egal ob es vom Markt war, damals schon. In dem einen Beispiel ging es ums Thema Unabhängigkeit von der Automobilbranche, heute aktueller denn je. Also das Thema neue Märkte bespielen ist natürlich für einen Marketingleiter eine echte Herausforderung, weil das hat ja nicht nur was mit Marketing zu tun. Wie stelle ich da die Zielgruppe erstmal auf die Schiene, sondern da müssen ja auch Prozesse intern komplett überdacht und angepasst werden. Also ich habe meine Rolle, und das finde ich auch schön, immer als ganzheitliche Rolle gesehen. Und meine damaligen Vorstände haben das auch sehr genossen. Und das lag aber auch dahin, dass ich mit aller Kraft meine analytischen Fähigkeiten in Briefings, in Beschreibungen eingelegt habe und das auch von meinem Team erwartet habe. Ich weiß, und bis heute ist das so, ich gehe damit den Agenturen, aber auch den Mitarbeitern ganz schön auf die Nerven, weil ich stelle immer wieder quälende Fragen. Ich will es genau wissen. Ich gebe mich nicht mit der ersten Antwort zufrieden. Und das ist auch das, was ich allen, die jetzt hier in der Session sind, raten darf und auch will. Es ist wichtig, ein gutes Briefing zu haben mit all den notwendigen Informationen, damit die Kreativdienstleister gut arbeiten können. Davon bin ich bis heute überzeugt. Und zum sogenannten Rebriefing der Agentur, wie gesagt, ich schätze es sehr, wenn eine Agentur so professionell arbeitet oder auch andere Dienstleister, dass die nochmal nachfragen, wenn man vergisst doch was oder man erkennt vielleicht auch intern nicht, dass es für einen Externen doch noch die wichtig sind. Und der berühmte Satz von Henry Ford, 50% der Werbung sind immer rausgeworfen, man weiß aber nicht, welche Hälfte das ist, den habe ich nie akzeptiert. Für mich war wichtig, wie holen wir die Zielgruppe ab, wie erreichen wir unsere Marketingziele, Vertriebsziele und wie können wir dem Unternehmen und den Kunden bestmöglich. Ja, meine beiden Mitstreiterinnen wissen, wie man Marketingdienstleister führt. Deswegen haben wir sie auch ausgesucht, weil sie Profis sind auf dem Gebiet. Die werden sich auch gleich selbst vorstellen. Und wir wissen auch, dass aus der Praxis, wenn das Briefing nicht ordentlich ist, häufig mehr Kosten entstehen, der Kunde unzufrieden ist und nicht genug durchdacht oder nicht optimal vorbereitete Ergebnisse in die Unternehmen kommen und dann alle fragen, was macht die Marketingabteilung denn oder die Dienstleister sind nichts. In den meisten Fällen wird über die Dienstleister gesprochen. Da muss man aber in die Selbstreflexion gehen und sagen, okay, vielleicht lag es dann doch nicht. Weil das Delegieren von Werbeaufgaben oder ja Marketingaufgaben, externe Dienstleister Das wird immer wichtiger, es ist unumgänglich, wenn ich nur an Search Engine Optimization, kurz SEO, denke, dass wer will da noch durchblicken, was nicht funktioniert. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man da gescheit weiß im groben Überblick, aber das dann bitte an die Profis gibt, die dann das Beste für die Website oder den Online-Shop machen. Ja, dann will ich gar nicht mehr lange drüber reden, sondern ich will die beiden Profis ranlassen. Ich freue mich, dass die Sarah Kraft, Geschäftsführung des Onimog-Museums in Gaggenau, und Jacqueline Aumüller, Performance Marketing Manager bei ISA, heute bei mir sind. Und ich schlage einfach mal vor, Sarah, stelle dich doch mal vor und das Onimog-Museum, der Traum aller Männer, wie ich gelernt habe. Was ist denn in deinem Unternehmen auch interessant und gerade auch zusammen gute Briefings?
Ja, guten Morgen zusammen. Vielen Dank, Karin, und schön, dass ich heute mit dabei sein darf. Mein Name ist Sarah Kraft. Ich bin Geschäftsführerin der Unimog Museum Betriebs GmbH hier im Gaggenau im schönen Murgtal. Und vielleicht ganz kurz zu meiner Vita. Wie bin ich denn dazu gekommen? Tatsächlich bin ich Wiederholungstäterin. Mein erster Job nach dem Studium war hier im Bereich Marketing, Kommunikation und Eventmanagement. Ich habe dann berufsbegleitend noch ein MBA gemacht im Bereich Marketing, war dann über 5 Jahre für den Bereich Dach bei der PAX-Service-Gruppe tätig, habe dann dort auch sehr viel umgestellt. Die großen Projekte, die ein Marketier gerne alle machen möchte, Website-Relaunch, Kundenmagazin-Relaunch, viel im Bereich SEO auch gemacht, auch sehr eng mit Agenturen zusammen, war dann bei der Firma Health and Beauty Director Marketing mit 2 Teams, auch sehr viel Inhouse gemacht mit großem Marketing-Team von 14 Personen. Und ja, dann wurde ich wieder zurückberufen und man hat mir hier die Stelle angeboten. Und das ist tatsächlich auch so eine Herzensstelle, muss ich tatsächlich sagen. Denn ich komme hier aus der Region und sehe hier einfach das große Potenzial hier im Museum. Für uns ist es ganz wichtig, auch immer wieder neue Kundengruppen anzusprechen, neue Zielgruppen zu erreichen. Wir sind hier ein kleines Vereinsmuseum und für uns ist es ganz, ganz essentiell, uns immer wieder neu aufzustellen, auch gemeinsam mit Agenturen, auch was jetzt unsere Ausstellung angeht, aber auch was unseren Webauftritt, unsere Bekanntheit angeht, uns immer wieder neu aufzustellen und dadurch eben auch weiter wachsen zu können. Dadurch haben wir dies im vergangenen Jahr die große Marke 50.000 Besucher geknackt. Für uns wirklich als tatsächlich kleines Vereinsmuseum ein wirklicher Meilenstein. Und genau, jetzt sind wir natürlich weiterhin auf Erfolgsspur und möchten das so weiterführen.
Schön, spannend. Wusste ich jetzt auch nicht, was du erzählt hast. Jacqueline, bitte stell dich auch vor und erklär uns mal, was macht denn eine Performance Marketing Manager?
Ja, genau. Also hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, hier zu sein. Kurz vorab, ich bin leicht erkältet. Also wenn ich einen Hustenanfall bekomme, dann entschuldige ich das schon mal vorab. Also ich bin Jacqueline, ich arbeite bei Snap, einer Reverse Recruiting-Plattform im Performance-Marketing. Davor habe ich auch jahrelang schon im Online-Marketing gearbeitet, kurz auch mal auf Agenturseite, und habe mich dann die letzten Jahre verstärkt auf Performance-Marketing spezialisiert. Da geht es dann überwiegend darum, dass wir Anzeigen über verschiedene Plattformen schalten, wie zum Beispiel Google Ads, Meta Ads, Microsoft Ads oder auch TikTok Ads. Genau, und in meiner Rolle habe ich bereits umfangreiche Erfahrungen in der Konzeption und Umsetzung von Kampagnen sammeln dürfen. Und wer ebenfalls im Performance-Marketing unterwegs ist oder auch insbesondere im Social-Media-Bereich, der weiß, wie wichtig Creatives in diesem Bereich sind. Und hier kommt es eben dann darauf an, dass man ein gut strukturiertes und auch detailliertes Briefing hat, damit man dann am Ende auch Creatives hat, die die Zielgruppe anspricht und dass man dann am Ende auch die gewünschten Ergebnisse erzielt.
Sag denen, du hast mir ein gutes Stichwort gegeben. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Fehler beim Kreativbriefing? Briefing? Also welche Fehler machen denn eure Kunden zum Beispiel am häufigsten beim Briefing? Und welche Folgen entstehen denn da?
Also einer der größten Fehler beim Kreativbriefing, was ich so in der Vergangenheit immer wieder beobachtet habe, sind unpräzise und auch vage Briefings. Ich kenne es von mir selbst auch. Die Zeit ist oft knapp und man schreibt so eben mal ein paar Stichpunkte runter. Das ist mir am Anfang auch oft passiert, dass ich sehr vage und unpräzise Briefings formuliert habe. Dann darf man sich aber am Ende auch nicht wundern, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man wirklich so präzise wie möglich ein Briefing schreibt, was wenig Spielraum gibt für Interpretationen. Und was mir dann eben auch immer aufgefallen ist, dass es am besten ist, dass man ein Briefing schreibt, das der Agentur zuschickt oder eben auch der Agenturdienstleistung und dann eben nochmal in einen persönlichen Austausch geht. Dann hat man nochmal die Chance, im persönlichen Gespräch nochmal die offenen Punkte zu klären. Die Agenturdienstleister haben dann im Vorab schon mal sich das Briefing durchlesen können, da können ihre Fragen mitbringen. Und für mich ist es auch nochmal leichter, im persönlichen Austausch meine Idee zu verbalisieren. Ich finde es immer nochmal was anderes, wenn ich es persönlich mache, als wenn ich es einfach nur runterschreibe. Weil dann fallen oft ganz viele Punkte auf, dass mein Gegenüber unter zum Beispiel modern was ganz anderes versteht als ich selbst. Und das habe ich schon ganz oft beobachtet, dass eben das, was ich was für selbstverständlich halte, mein Gegenüber aber ganz anders versteht. Deswegen finde ich da den persönlichen Austausch immer sehr, sehr wichtig. Und so kann man da eben vorab schon schauen, dass keine Missverständnisse entstehen. Man kann das Briefing dann nochmal ein bisschen anpassen und am Ende spart man sich Zeit, Geld und auch Nerven und man verhindert auch, dass der Kampagnenstart sich verzögert. Wichtig finde ich am Austausch auch, dass eben auch die Agenturdienstleister die Chance haben, ihre eigene Ideen mit einzubringen. Weil was man nicht vergessen darf, ist, dass Agenturdienstleister einen unglaublichen Erfahrungsschatz haben. Sie haben schon zig Kampagnen durchgeführt und wissen, was funktioniert und was nicht. Und von diesem Wissen können wir profitieren. Daher finde ich den Austausch unheimlich wertvoll auf beiden Seiten. Weil wenn ich zum Beispiel ein Briefing schreibe, ich möchte auf dem Creative ein Logo haben von unserer Marke. Die Agentur sagt aber, wir haben die Erfahrung gemacht bei Performance Marketing, sollte man das Logo lieber weglassen. Dann bin ich dankbar für diese Erfahrung und sage dann, ja, okay, dann muss man halt abschätzen als Marke, ist es mir so wichtig, dass das Logo auf dem Creative zu sehen ist oder kann ich auch darauf verzichten, weil letztendlich dann die Ergebnisse am Ende stimmen. Und daher ist es mir persönlich bei der Zusammenarbeit mit der Agenturdienstleistung immer unheimlich wichtig, dass eben eine offene, ehrliche, transparente Kommunikation stattfindet und eben die andere Seite ihre Ideen und Erfahrungswerte auch teilt. Und dann kann man eben nämlich das bestmögliche Ergebnis erzielen. Genau.
Hui. Das war schon sehr ausführlich. Vielen Dank.
Ja, gerne. Noch einen Punkt habe ich, ganz wichtig, darf man nicht vergessen. Beim Creative Briefing auf jeden Fall die Zielgruppe im Blick behalten. Das vergisst man nämlich ganz oft. Ich hatte nämlich das ganz oft schon in der Vergangenheit, dass es hieß, ja, aber das gefällt mir. Und dann kommt die andere Person, ja, bei mir gefällt das eher. Wichtig ist, dass man immer die Zielgruppe im Blick hat und überlegt, okay, was gefällt der Zielgruppe und nicht mir oder meinem Team. Das finde ich immer ganz wichtig und wird leider auch oft vergessen.
Ja, das habe ich in den jetzt 35 Jahren, wo ich schon aktiv bin, immer wieder gehabt. Und trotzdem, obwohl man die Zielgruppe definiert hat, kommt halt jemand ums Eck und sagt, nee, das geht mir nicht. Wenn es dann der Entscheider ist aus den natürlichen Gruppen. Aber ja, das ist ganz wichtig, die Zielgruppe genau zu definieren und auch entsprechend dann, und da bitte ich auch die Agenturen, wenn die dann bei uns sagen, entweder wir machen selber oder wenn wir mit Agenturen oder eigenen Dienstleistern dann zusammenarbeiten, dass die dann nochmal explizit bei der Präsentation auch eingehen, wie tickt die Zielgruppe, in welcher Sprache geht die, und welche Bildwelten, damit man diese Vorbehalte von Entscheidern dann im Vorfeld schon mal abmildern kann. Ja, wenn es da gar nicht anders geht, muss man dann nochmal ran. Aber ganz wichtig ist, dass man es nicht für sich selbst macht. Danke für diesen extrem wichtigen Satz, sondern man macht es tatsächlich für die Zielgruppe. Gerade heute Morgen eine Mail bekommen von einer Kundin, die haben Auszubildende oder die suchen Auszubildende. Und die hat mich gebeten, schau doch mal bitte über die Stellenausschreibung. Und die haben Auszubildende angeschrieben, als hätten sie gerne Finanzbeamte in ihrem Unternehmen. Ja, also komplett an der Zielgruppe vorbei, von der Tonality, also von der Art der Sprache bis hin zum Wording, man hat die überhaupt nicht abgeholt. Und wenn ich einen E-Commerce Menschen ausschreibe und fange dann erstmal an ja mit Datenverwaltung und das in der Ausbildung, da verliere ich schon die Lust. Also da muss man auch passen. Auf der einen Seite muss man natürlich schauen, was passt zu meiner Corporate Identity, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch dafür Sorge tragen, dass sich die Zielgruppe gut abgeholt fühlt. Ja. Ich würde jetzt ganz gerne mal unterbrechen, weil wir haben hier im Chat eine Frage. Nutzt ihr KI für Briefings und wenn ja, in welchem Umfang und mit welchen Ergebnissen? Das finde ich eine mega spannende Frage. Sarah, willst du die beantworten?
Also ich nutze tatsächlich keine KI für Briefings. Ich sehe es auch da, kann ich der Jacqueline zustimmen, was auch gerade das Thema Zielgruppe angeht. Jetzt habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich schon 5 Jahre hier war und ich stelle mich tatsächlich auch immer noch regelmäßig hier an die Kasse, um unsere Zielgruppe live zu erleben und laufe manchmal einfach auch so inkognito hier durchs Museum und beobachte die Menschen in ihrem Verhalten bei uns. Und das ist für mich immer ganz essentiell, um eben auch zu verstehen, wie tickt die Zielgruppe. Wir hatten jetzt beispielsweise auch ein größeres Projekt, Agenturbriefing für unsere neue Website und unseren neuen Online-Shop. Wir arbeiten tatsächlich immer mit mehreren Agenturen zusammen und da kann ich auch nur empfehlen, es sollte immer die Agentur sein, die eben auch das entsprechende Know-how hat. Wir haben beispielsweise eine Agentur, die sich nur mit dem Thema Marke bei uns beschäftigt. Die machen die ganze Innengestaltung des Museums, also die gesamte Einrichtung. Da haben auch die Marken entwickelt, die wir nutzen. Und die wiederum sind dann aber auch bevor so ein Projekt startet, ganz groß auch in Austausch mit unserer Digitalagentur, die für Website spezialisiert ist. Und ich glaube, das ist ganz essentiell, dass die sich da auch immer austauschen.
Spannend, ja. Also wie sieht's bei dir aus, Jacqueline? Nutzt du KI, wenn du Briefings erstellst? Oder auf der anderen Seite, wenn du Briefings bekommst, merkst du, dass da KI im Spiel ist?
Also ich persönlich nutze auch keine KI für Briefings. Also ich nutze KI tatsächlich sehr gerne in meinem Alltag, allerdings nicht für Briefings. Der Grund ist aber auch, weil ich schon jahrelange Erfahrung darin habe, Briefings zu erstellen und genau weiß auch schon, was reingehört und was nicht. Also ich habe einfach in jedem Unternehmen, wo ich neu anfange, mache ich mir erstmal so eine Checkliste, was gehört alles in gutes Briefing rein. Da ist dann unter anderem drin, wer ist die Ansprechperson, also an wen darf die Agenturdienstleister sich wenden, wenn sie Fragen zum Briefing haben, was ist die Deadline, was ist das Ziel, wer ist die Zielgruppe, USPs und alles. Also ich habe wirklich so eine ganz eine Checkliste einfach, wo ich die dann abarbeite, wo dann jeder Punkt, der eben für ein Briefing wichtig ist, abgearbeitet wird. Deswegen brauche ich da auch kein Briefing tatsächlich. Keine KI, meine ich.
Okay. Auch nicht so ein bisschen, um dir Impulse geben zu lassen?
Das mache ich eher vorab, wenn es darum geht, Kampagnenideen zu generieren. Da nutze ich dann tatsächlich gerne KI, um mir dann eben Inspiration zu holen, welche Kampagnen man für die Zielgruppe erstellen kann. Und wenn ich das Briefing dann letztendlich aber ausarbeite, arbeite ich dann ganz viel mit Erfahrungswerten dann einfach und passe es natürlich dann auf Snap zum Beispiel jetzt um.
Spannend. Jetzt möchte ich gerne der Sarah eine Frage stellen, nämlich, dass du Briefings gut schreiben kannst, das weiß ich, wir haben ja auch schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Wie ist es denn mit deinem Team? Wie sorgst du denn dafür, du bist ja große Marketingabteilungen geleitet,
dass die Briefings an die Kreativabteilung oder an die externen Dienstleister gut formuliert sind. Bei den größeren Unternehmen ist es ja so, dass man als Marketing Director nicht unbedingt die Zeit hat, alles vorher durchzulesen. Würde auch keinen Sinn machen. Wie bringst du es denn deinen Mitarbeitenden bei, ein gutes Briefing zu schreiben?
Also tatsächlich, glaube ich, war immer ganz wichtig, dass die Mitarbeiter wissen, was ist denn so das Ziel der Kampagne oder was soll denn damit erreicht werden? Also ich habe denen schon immer genug Freiraum gelassen, damit die auch ihre eigenen kreativen Ideen einbringen können. Habe denen aber einfach auch manchmal eine grobe Skizze mitgegeben. Das sagt, das ist das, was ich mir vorstelle, und daraus haben die dann einfach auch ein Briefing entwickelt. Mhm. Also daraus haben die dann einfach auch mehr gemacht und mir dann einfach die verschiedenen Ergebnisse in der Umsetzung gezeigt. Ich glaube, da ist ganz wichtig, dass der Weg einfach klar ist. Dahin soll das Ganze gehen. Jacqueline hat so das Beispiel gemacht, modern, wenn man einfach anhand von 2, 3 Beispielen einfach zeigt, was man auch persönlich als modern ansieht und in welche Richtung es gehen soll, glaube ich, ist es auch dann einfacher für die Mitarbeiter, dann eben auch die Agentur zu briefen, was jetzt beispielsweise auch die Beschaffung von Werbemitteln oder so angeht, dass da eben dann nicht, wenn es jetzt beispielsweise irgendein Event ist zur Nachhaltigkeit, sollen keine Plastikbeutel, vorhin ging es gerade um das Thema Nachhaltigkeit, es sollen natürlich keine Plastikbeutel ausgegeben werden oder dann sollen einfach Dinge ausgegeben werden und auch von der ganzen Markenauftritt, dass es einfach auch authentisch ist. Ich glaube, das ist auch immer ganz essentiell und eben aber auch detailliert genug, dass die Agentur was daraus machen kann.
Ja. Ist auch wichtig, den Mitarbeitenden einen großen Freiheitsraum zu geben, damit sie es auch lernen und auch mal vielleicht auf die Nase fallen und daraus lernen. Wie siehst du das, Jackie? Ist das im Alltäglichen schwierig, ich weiß ja, aus eigener Erfahrung, wie anstrengend es sein kann und auch zeitintensiv ein ordentliches Briefing zu schreiben, das an Kollegen oder Kolleginnen weiterzugeben? Welche Erfahrungen hast du da gesammelt?
Also tatsächlich ist es sehr aufwendig, ein Briefing zu schreiben. Ich persönlich habe es immer selber gemacht, weil ich die Einzige bin, die jetzt bei Snap zum Beispiel Performance-Marketing tätig bin und ja dann selber weiß, okay, was brauche ich jetzt für meine Kampagnen? Deswegen schreibe ich es grundsätzlich immer selber, bin aber auch immer im Austausch mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Wir machen es einfach so, wir arbeiten mit Teams. Ich mache es dann so, dass wir vorab haben wir immer ein Creative-Briefing, Brainstorming meine ich, und dann besprechen wir, okay, wie können die Creatives aussehen, was stellen wir uns vor, dann schreibe ich ein Briefing und gebe das nochmal meinen Kollegen und Kolleginnen, die dann noch das nochmal gegenchecken, da können sie ihre Ideen nochmal mit einbringen, dann fällt auch nochmal auf, ob vielleicht noch irgendwas unklar ist oder ob eine Formulierung nochmal ein bisschen angepasst werden muss. Und dann, wenn ich dann auch das Go von meinen Kollegen habe, dann gebe ich es erst weiter an Freelancer, an Agenturdienstleister. So gehen wir vor. Und tatsächlich finde ich, das, was Sarah genannt hat, mit den Beispielen auch sehr, sehr wichtig. So arbeiten wir tatsächlich auch. Also in jedem Briefing bringe ich immer Beispiele mit ein, damit mein Gegenüber einfach auch genau weiß, okay, was stelle ich mir denn jetzt konkret vor? Wie soll das Creative aussehen? Finde ich auch mal ganz wichtig.
Ja, tatsächlich habe ich festgestellt, je länger ich mit einer Agentur zusammenarbeite, desto weniger muss ich briefen und desto mehr weiß mein Gegenüber einfach, was ich gerne möchte. Also ich habe eine Werbemittelagentur, die habe ich eigentlich mitgenommen von Parkservice über Health and Beauty bis wieder zum Unimog-Museum, weil wir schon fast auf einer freundschaftlichen Ebene über so viele Jahre zusammenarbeiten. Die macht mir immer von sich aus Vorschläge. Wir haben hier auch unseren ganzen Shop neu gestaltet mit Produkten, die ich über die Agentur beziehe. Da ist einfach eine Vertrauensbasis da. Und wenn was schief geht, das sage ich auch immer. Deshalb nutzt auch Agenturen, bestellt keine Werbemittel beispielsweise bei irgendwie online, weil wenn dann was schief geht, weiß ich ganz genau, meine Agentur kümmert sich dann darum. Ich habe eine Reklamation und dann melde ich das meiner Agentur und die kümmert sich um alles. Und diese vielen Stunden, die brauche ich dann selbst nicht aufwenden. Dafür hätte ich auch gar keine Zeit. Also und das Schöne ist einfach, die gehen dann für mich auch auf Messen, die bringen dann beispielsweise immer, die sind proaktiv, bieten mir was an und das ist einfach eine Vertrauensbasis über viele, viele Jahre. Bei Health and Beauty hatte ich meine SEO-Expertin, hatte meine SEA-Expertin, die habe ich, gute Leute, die nehme ich immer mit, weil wenn da eine Vertrauensbasis da ist und ich das Gefühl habe, mit den Leuten habe ich, kann ich gut kommunizieren, die verstehen mich, die wissen, welchen Stil ich im Marketing auch habe, dann finde ich, dann ist das ganz viel wert und je weniger muss ich briefen.
Ja, also ich bin auch treu, wenn ich mal Dienstleister gefunden habe und dann laufen die Briefings auf Zuruf, weil gewisse Dinge einfach schon klar sind. Und wenn wir dann gemeinsam am Kunden arbeiten oder mit dem Kunden arbeiten, dann wissen die auch ganz genau, wie ist unsere DNA, wie ticken wir von Beraterseite aus, weil sie dann genau wissen, so kann ich mit dem Kunden umgehen und da braucht es ein bisschen mehr Betreuung oder da ein bisschen weniger, weil entsprechend die Leute da sind. Ja, spannende Sache. Ich habe mir schon zwei Sachen aufgeschrieben. A, Briefing und KI, nee. Und B, lieber Dienstleister als E-Commerce. Ich hoffe, diese Session wird nicht als old-fashioned wahrgenommen. Aber wie überall im Leben, die Beziehungen zu Menschen sind trotz Tech oder Hilfsmittel immer noch die wichtigsten. Kann ich das so zusammenfassen? Wie seht ihr das?
Absolut. Ja, sehe ich auch so. Absolut, ja. Es ist einfach eine Vertrauensbasis und ich finde es auch gut, dass ihr den Punkt genannt habt, dass man langfristig mit einem Dienstleister zusammenarbeitet, weil dann spart man sich eben auch viel Arbeit im Briefing, weil man dann nicht mehr die Guideline erklären muss, die CI noch mal erklären muss, was die Sprache vom Unternehmen, also es erspart unheimlich viel Zeit im Nachgang. Daher und auch eben den Austausch regelmäßig führt, dadurch bekommt der Dienstleister auch nochmal ein ganz anderes Gefühl vom Unternehmen und kann dann auch ganz anders die Creatives umsetzen am Ende.
Jetzt würde ich gerne mal die Sichtweise ändern. Sarah, du machst ja für Firmenkunden, wenn ich das richtig weiß, Events im Unimog-Museum. Zumindest sehe ich immer mal ganz wilde Fahrten über Hügel mit dem Unimog. Wie ist es denn umgekehrt? Wie schaffst du es denn oder deine Kolleginnen und Kollegen, dass der Kunde euch das Richtige gibt? Weil oft sind ja die Vorstellungen, also ich kenne das noch von früher und auch heute, wenn man fragt, wie viel Budget haben sie denn? Ja, machen sie mal ein Konzept. Ja, dann geht es halt von bis und dann ist die Enttäuschung schnell da. Wie schaffst du es denn, einmal diesen Budgetrahmen, der oft sehr geheimnisvoll ist, Teil des Briefings ist. Und auf der anderen Seite auch, wie sorgst du denn dafür, dass der Kunde rundum glücklich ist, auch wenn sein Briefing, sagen wir mal, rudimentär war?
Ja, tatsächlich haben wir hier die Erfahrung gemacht, dass es gibt eigentlich zwei Optionen. Entweder hat der Kunde gar keine Ahnung, was er eigentlich machen möchte. Häufig ist es gerade bei den großen Unternehmen, da gibt's ja kein Event-Team, sondern da wird eine Person bestimmt, die soll jetzt mal ein Event organisieren. Und da haben wir tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass wir die Kunden an die Hand nehmen müssen und einfach diese Vertrauensbasis schaffen, dass wir hier wissen, was ist am besten möglich. Und dazu insbesondere, wenn es sich jetzt nicht gerade um eine kleine Tagung handelt, die jetzt irgendwie mit 10 Leuten ist, laden wir die Person immer hierher ein. Es ist essentiell, dass alle Beteiligten hier vor Ort zu einem Check-up kommen. Da ist dann auch die externe, wenn externe Firmen, Bands etc. dabei sind, da geht es um Akustik, aber auch wie stellt man was, wie viel Platz ist tatsächlich da, weil von Fotos kann man sich Dinge einfach nicht vorstellen.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Und dann muss man manchmal eben dem Kunden auch sagen, das geht und das geht nicht. Also man kann zum Beispiel an unsere Decke einfach von der Statik her jetzt kein irgendwie Riesengestell hängen. Manche Fahrzeuge lassen sich bei uns nicht bewegen. Und das sind dann manchmal einfach so ein schmaler Grat. Aber wir versuchen immer, alles möglich zu machen. Wir lernen auch mit jeder Veranstaltung dazu. Wir hatten letzte Woche hier erstmalig eine Sendung, die ausgestrahlt wurde, live vom SWR. Ja, da haben wir nochmal neue Technik verbauen müssen, weil wir die Stromanschlüsse nicht hatten. Auch da lernen wir dazu, aber wir versuchen immer, dem Kunden alles möglich zu machen. Und was natürlich auch das ganz große Thema bei uns ist, ist Emotion. Wir sind ein privates Vereinsmuseum. Das sind ehrenamtliche Menschen, die bei uns Führungen machen, Fahrten machen und die kriegen dafür kein Geld und das spürt man einfach. Man spürt bei uns die Leidenschaft und man muss uns erleben als Location und als Menschen tatsächlich. Und das wird auch eine KI nie können, Gott sei Dank. Deshalb werden wir immer einen Job haben. Und eben dann einfach auch die Leute, wenn sie hier sind, auch mal in den Unimog setzen, eine Mitfahrt machen. Und dann sind die so begeistert, dann wollen die das für alle ihre Kunden haben. Also, weil die können sich das vorher nicht vorstellen. Ah, nee, Mitfahrt doch nicht. Ah, jetzt sitzen sie mal rein und auf einmal funktioniert das. Also über Emotion und über persönliche Briefings hier vor Ort und auch wirklich dem Kunden das Gefühl geben, wir wissen es am besten und wir wollen für sie das Beste, aber dafür müssen sie uns vertrauen. Ja, also ein Beispiel, wir hatten jetzt hier eine sehr, sehr große Konzernveranstaltung. Kunde kam und in solchen Terminen bin ich dann auch mit dabei und dann sage ich, ja, sie haben ja gar keine Stehtische eingeplant. Ja, die Leute kommen, dann sage ich, ja, die 250 Gäste, wenn die kommen, die sitzen teilweise 2 Stunden im Auto, die wollen jetzt erstmal ein Getränk und sich austauschen an Stehtischen. Sie brauchen unbedingt einen Bereich für einen Stehempfang. Natürlich lief es genau so, weil wenn man mal an eine Feier denkt, keiner setzt sich ja direkt an einen Platz und möchte an einem runden Tisch sitzen. Und das sind einfach die Kleinigkeiten, wo man einfach dem Kunde zeigt, ich denke mit, ja, und ich denke dann einfach für dich auch mit, um dir die bestmögliche Veranstaltung zu bieten.
Ja, also das ist eine sehr, sehr kluge Vorgehensweise, nicht nur im Eventbereich. Ich habe das früher auch gemacht, dass ich Dienstleister, egal ob ich die schon kannte oder nicht, immer in die Unternehmen eingeladen habe, immer eine Betriebsführung gemacht habe, weil die dann, das war für mich immer Teil des Briefings, auch mal gesehen haben, einmal die Produkte die Dienstleistungen erlebt haben und sich dadurch auch ein Bild gemacht haben, wie tickt das Unternehmen, für das wir die Werbung machen sollen oder die Kampagne oder die sonstiges Thema. Also bei großen Relaunches habe ich immer die Kreativdienstleister eingeladen, und, damit sie das kennenlernen. Bei dir ist es natürlich noch wichtiger, wenn es Events geht, da muss ja alles stimmen. Und aber ich meine, bei einer groß angelegten Kampagne, da weiß man, dass man so ganz, ganz viel Geld in die Hand nimmt. Und diese paar Stunden, die sollten noch drin sein im Budget, damit man die Dienstleister gut abholt. Also für mich immer Bestandteil des Briefings ist ein Buch. So mache ich das auch selbst, wenn ich einen Neukunden habe für die Berater, dass ich erstmal nach dem Erstgespräch darum bitte, eine Firmenbesichtigung zu bekommen. Ja. Jacqueline, wie gehst du denn mit Kunden um, die ganz klare Vorstellungen haben, also ein sehr exaktes Briefing schreiben, aber wo du schon ganz genau weißt, das geht komplett in die falsche Richtung. Was machst du denn mit einem falschen Briefing, beziehungsweise mit einem gut gemeinten Briefing, mit klaren Vorstellungen, so wie sie eigentlich sein sollte, aber du als Expertin denkst, oh mein Gott.
Die waren immer mal wieder. Es kann auch intern im eigenen Unternehmen sein, dass die Geschäftsführung kommt mit irgendeiner tollen Idee, wo ich denke so, oh mein Gott, nein, bitte nicht. Da in dem Fall ist es tatsächlich immer ganz gut, erstmal professionell und auch verständnisvoll vorzugehen. Ich mache es dann tatsächlich so, ich lasse mein Gegenüber erstmal ausreden, höre genau zu und versuche zu verstehen, was die Beweggründe sind und warum etwas auf eine bestimmte Art umgesetzt werden soll. Und stelle dann eben auch Rückfragen, um einfach ein besseres Verständnis zu bekommen, okay, warum soll das denn so umgesetzt werden? Und im nächsten Schritt versuche ich dann eben datenbasiert zu argumentieren. Also wenn ich der Meinung bin, dass der vom Kunden gewählte Ansatz aus meiner Sicht einfach nicht optimal ist, dann kann ich aus meinem Erfahrungsschatz aus zig Kampagnen zurückgreifen und Beispiele bringen und sagen so, hey, das habe ich schon mal in der Vergangenheit gemacht und habe die Erfahrung damit gemacht. Und kenne eben auch Best Practices, schaue mir bei Porn schon Benchmarks an und dann habe ich eben Argumentationen, die das Ganze dann auch unterstreichen. Wichtig zudem ist es dann auch, dass ich nicht sage, das funktioniert nicht, weil XYZ, sondern dass ich auch immer einen Gegenvorschlag mache und auch nicht sage, nee, das funktioniert auf keinen Fall, sondern erstmal verständnisvoll bin und sage so, hey, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, also dass man einfach erstmal Verständnis zeigt und dann eben einen Gegenvorschlag macht. Das ist bei mir meistens so, wenn ich mein Gegenüber sprechen höre, die Idee höre, dann formen sich bei mir automatisch schon ein, zwei andere Ideen, wo ich denke, so, ich würde es eher so in die Richtung machen. Und das präsentiere ich dann auch immer. Und meistens funktioniert das dann auch. Und genau, also auch da wieder offener, transparenter Austausch. Ich will ja auch nicht den Kunden irgendwie bevormunden und sagen, seine Idee ist irgendwie blöd, sondern man will ja eigentlich letztendlich immer das bestmögliche Ergebnis haben. Und da ist eben der Austausch wichtig und dass man eben auch einen gemeinsamen Konsens findet. Und das funktioniert meistens dann auch. Es kann aber auch passieren, dass der Kunde es trotzdem haben will. Hatte ich auch tatsächlich schon. Und dann bin ich persönlich so, ich mache es dann auch. Einfach um Erfahrung zu sammeln. Es können ja letztendlich nur zwei Cases eintreten. Der erste Case, wieder erwarten, funktioniert es doch. Dann ist es super für den Kunden. Und ich habe eine Erfahrung, bin um eine Erfahrung reicher. Oder Case 2 tritt ein und es funktioniert nämlich nicht so, wie ich es prophezeit habe. Und auch da ist es wieder gut für mich. Ich habe wieder nur einen Erfahrungsschatz, auf den ich zukünftig zurückgreifen kann. Und für die weitere Zusammenarbeit ist es dann eben auch gut, weil ich dann wieder mehr Vertrauen vom Gegenüber bekomme. Wenn man wieder den Fall hat, dass der Kunde mit einer Idee um die Ecke kommt und ich sage ihm, hey, lass es uns doch lieber so und so machen, dann ist eher auch das Vertrauen da, dass man es dann eben auf die Weise macht. Also es hat immer Vorteile, es dann trotzdem auch umzusetzen. Weil letztendlich ist man immer eine Erfahrung reicher und im Marketing gilt eh immer testen, testen, testen.
Ja, das war zu meiner Zeit noch anders. Als ich mit Marketing angefangen habe, wurde noch viel Papier bedruckt. Da war nicht viel mit Testen. Da musste es sitzen. Das ist heute einfacher. Das führt mich dann auch gleich zu meiner nächsten Frage. Ihr seht, ihr werdet heute ziemlich gefordert von mir. Wir haben ja im Marketing eine unfassbare schnelle technische Entwicklung. Also KI ist das eine, aber das andere ist Automation, alles, was so jetzt gerade als Buzzwords in der Marketingwelt umherrscht wird. Da kann man ja als Marketingleiter oder als Marketingverantwortlicher schon mal ins Schwimmen kommen. Damit man am Ball bleibt und B, wie gehe ich denn damit um? Wie kann ich denn als Marketingleiter noch ein ordentliches Briefing machen zu etwas, was ich selbst noch gar nicht verstehe? Wie geht ihr denn damit mit diesen technischen Neuerungen in Marketing?
Also ich kann ja kurz mal starten. Also ich bin grundsätzlich so, ich liebe neue Sachen. Ich habe mich auch bewusst für den Online-Marketing-Bereich entschieden, damals nach dem Studium, weil ich es einfach super spannend finde, wie vielfältig dieser Bereich ist. Und es kommt halt auch immer wieder Neuerungen. Also ich bin sehr wissbegierig. Daher freue ich mich eigentlich, wenn ein neues Thema aufploppt, auf das ich mich wo ich mich halt wieder voll reinschmeißen kann und saug dann auch jede Information auf und liebe es auch, neue Sachen zu testen. Daher bin ich sehr offen und probiere auch viel aus. Klar finde ich es gerade auch ein bisschen überfordernd, weil unglaublich viele KI-Tools gerade auf den Markt geschwemmt werden. Und da weiß man gar nicht, okay, wo fange ich jetzt an? Wo teste ich jetzt was? Daher habe ich so ein paar Experten, wo ich immer gucke, okay, was nutzen die? Was testen die? Welche Erfahrungen haben die da schon gemacht? Und dann fange ich an, eben auch da in den Tools meine Erfahrungen zu sammeln. Genauso gehe ich einfach immer vor. Also immer klar, offen bleiben, aktuell bleiben und einfach ausprobieren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang hatte ich auch ein bisschen Angst, habe gedacht so, oh Gott, KI, wird das irgendwann mal meinen Shop ersetzen? Aber auch da, es ist super spannend, es macht total viel Spaß, wenn man sich erstmal eingearbeitet hat. Und es ist einfach krass, welche Möglichkeiten man damit hat und wie viel arbeitserleichternd das auch ist. Also ich nutze KI ganz viel, ChatGPT, um Ideen zu generieren, um mich inspirieren zu lassen, um eine Idee zu bekommen, in welche Richtung kann eine Kampagne gehen. Und das ist unglaublich wertvoll einfach. Und ich freue mich auch auf alles, was in der Zukunft kommt, weil ich glaube, das wird richtig spannend für uns Marketer.
So, wie sieht das bei dir aus? Wie packst du die ganzen Eindrücke in dein ehrenamtlich geführtes Unimog-Muskelob? Also tatsächlich versuche ich mich dann nicht davon verrückt machen zu lassen. Also auch wenn das vielleicht jetzt manche enttäuscht, gibt's bei uns noch den Print-Flyer und das Jahresprogramm. Und es ist ganz witzig, weil wir letztes Jahr auch eine große Tour gemacht haben zu all unseren, wir sind ja hier in der Tourismusregion und haben da wirklich mal wieder eine Print-Session gefahren und wirklich so mal wieder Flyer verteilt auch. Und schon am ersten Wochenende kamen Leute, die gesagt haben, sie haben im Hotel diesen Flyer gesehen, fanden das super spannend und sind jetzt zu uns ins Museum gekommen. Also ich finde immer, also wir starten jetzt natürlich keine riesigen Print-Kampagnen, aber auch da muss man natürlich auch wieder die Zielgruppe anschauen. Wir haben halt auch sehr viele Rentner, die wissen zwar, dass es KI gibt, aber die sind jetzt auch nicht so affin. Deshalb sollte man da immer auch schauen, was macht in welchem Bereich dann eben auch Sinn. Ansonsten nutze ich KI tatsächlich auch, wie die Jacqueline, zur Ideensammlung. Auch da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass viele noch gar nicht wissen. Da geht's nämlich auch, ChatGPT braucht auch ein korrektes Briefing und dann genau das zu machen, was man nämlich eigentlich möchte. Und wenn man jetzt einfach irgendwas reinschreibt, kommt auch nur irgendwas raus. Also je mehr Details ChatGPT beispielsweise hat, desto besser kann eben auch die Plattform sein. Also ähnlich wie wenn man SEO-Text generiert, Schlagwörter beschreibend, möglichst detailliert im Briefing und dann kommen auch ganz gute Sachen raus. Also ich habe da mir auch schon Slogans oder Mensch, was könnte man dann irgendwie für die und die Sachen nutzen und ansonsten einfach auch ausprobieren. Ich meine, wir werden täglich, gibt's Neuerungen bei Instagram, in den Socials, Meta, TikTok. Teilweise muss man sich da einfach einlesen. Oder dann eben einfach auch Experten fragen, die das Ganze schon probiert haben. Und ich würde halt einfach auch sagen, man muss nicht immer auf jeden Trend direkt draufspringen und dann Angst haben, dass man jetzt komplett was verpasst im Marketing. Denn manche Dinge sind auch genauso schnell wieder weg, wie sie da sind. Ja, also nicht, dass wir nicht mit der Zeit gehen wollen. Definitiv nicht. Ich bin ein absoluter Fan von Digitalisierung und von Automatisierung, insbesondere von Prozessen. Aber ich glaube, je nach Institution und wie wir jetzt beispielsweise sind, einfach ein Museum, und das muss man ganz einfach sagen, kann man die KI nutzen dort, wo sie sinnvoll ist. Und ich sage auch immer zu meinen Mitarbeitern, probiert es aus, nutzt es, nimmt es als Tool, ja, beispielsweise, um mal schnell ein Anschreiben zu generieren oder irgendeinen Text zu formulieren. Aber seid euch darüber bewusst, die KI hat nicht die Hintergründe, die du hast, um einen Pressetext zu schreiben. Und die KI schafft es meistens auch nicht, diese Emotionen rüberzubringen in einem Text oder einfach auch was oder erkennt Zusammenhänge. Ja, also da kommt tatsächlich gerade, was jetzt Pressearbeit angeht, manchmal kommen auch gute Sachen raus, die man einfach verwenden und umformulieren kann, aber es kommt auch oft Schrott raus. Muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, das ist sehr schön. Also ein Briefing für die künstliche Intelligenz ist auch wichtig und muss genau formuliert werden. Wir haben, also als ChatGPT aufgehört, auch hier in meinem eigenen Unternehmen, waren natürlich alle ganz heiß. Ah, da lassen wir uns Präsentationen machen mit der KI. Yo, die mussten dann alle nochmal gemacht werden. Das passiert ist, ungenaues Briefing, ungenaue Ergebnisse nicht, und das ist eben auch wichtig, an den Kunden orientiert, also an die Zielgruppe, sondern es war allgemeines Blabla. Ja, und das kannst du nicht machen. Weder in der Werbung noch in der Beratung darfst du allgemein Plätze loslassen, sondern du musst da, habt ihr ja auch alle bestätigt, alle beide, gezielt auch die Zielgruppe eingehen und dann eben in deren Sprache, in deren Art und Weise die Emotionalität eben auch verkaufen. Wichtige Sache, ja. Aber es ist schön, dass es nochmal gekommen ist. Also wir haben hier auch Lehrgeld bezahlt. Also und ich habe dann auch relativ schnell eine KI-Regel hier verpassen lassen. Einmal aus rechtlichen Gründen, aber dann auch, wie setzen wir das ein, wenn ich nur als Impulsgeber und nicht, um tatsächlich Konzepte schreiben zu lassen, weil das geht dann definitiv in die Hose. Ja, ich guck mal, oh, wir sind gut in der Zeit. Ich müsste jetzt noch gerne, ihr wart ja oder seid immer noch nicht alleine, sondern wenn ihr Briefings schreibt, braucht ihr ja auch Kolleginnen und Kollegen. Was sind denn aus eurer Sicht die größten betriebsinternen Hürden, wenn es darum geht, das Briefing zu füllen für eure Dienstleister?
Also tatsächlich ist da wirklich auch das ganze Thema Ungenauigkeit oder dass die Agentur dann nicht versteht, was eigentlich ein Mitarbeiter möchte. Vielleicht einfach auch aus, also ich lasse tatsächlich auch schon den dualen Studenten manchmal einfach mal probieren. Klar, zu kleine Dinge, damit er auch lernt, wie man mit einer Agentur kommunizieren muss. Und das ist tatsächlich auch ein Prozess, das Lernen der Kommunikation mit einer Agentur. Man kann nicht einfach anrufen und sagen, ich hätte jetzt gern mal einen Flyer, sondern man muss der Agentur einfach sagen, was ist der Inhalt, was soll rein. Und da ist manchmal einfach auch, ja, so dieser Lernprozess. Ja, dass auch, und dass es eben auch Geld kostet, dass danach einfach auch eine Rechnung kommt und sich die Stunden aufsummieren können, wenn eben dann nachher das Ergebnis nicht so ist und man dann noch in eine zweite oder dritte Abstimmungsrunde und Korrekturrunde muss. Und das ist dann immer ärgerlich. Aber ich finde einfach, da dürfen sich gerade auch die Jungen, also einfach auch probieren. Ja, also die dürfen sich dann selber ärgern und das nächste Mal dann anders machen. Also wirklich auch diesen Lernprozess erleben. Also in kleinen Projekten, wo dann einfach auch nicht viel kaputt gehen kann, da werden sie dann einfach auch von der Agentur hingewiesen. Wie gesagt, ich arbeite ja mit vielen schon sehr lange zusammen, dass ich dann einfach sage, sag ihm einfach mal, wie er das machen soll und damit er das dann auch lernt.
Ja, das ist cool, ja, weil da bin ich bei dir. Falsches Briefing, hohe Kosten, ja, das geht ganz schnell. Jacqueline, was sind deine Erfahrungen, betriebsinterne Hürden?
Also die Hürde, die ich beobachte, ist, wir sind ein sehr diverses Team. Jemand zum Social-Media-Bereich, die andere hat einen Grafik-Background. Und dann kommen eben ganz viele verschiedene Ideen zustande, die auch mal auseinanderklaffen können. Und da sehe ich die Herausforderung, alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen und allem irgendwie auch gerecht zu werden. Deswegen ist da halt auch immer wichtig, dass es so einen gibt, der den Hut auf hat und dann letztendlich entscheidet, okay, was kommt jetzt final ins Briefing rein und was lassen wir jetzt außen vor? Oder dass man eben auch Zweier-Varianten macht, so eine A- und B-Variante, die man dann gegeneinander testen kann. Aber das beobachte ich, dass dann halt, man hat ein Briefing, ganz viele Ideen und dann eben so ein gesamtes Bild daraus zu machen. Das sehe ich immer als größte Herausforderung tatsächlich an.
Ja, das kenne ich auch aus meiner Praxis. Und dann kommen noch eine Abteilung, die man vergessen hat und die wollen dann auch noch was dazu sagen und so geht es nicht. Nee, da muss noch unbedingt das sein.
Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht.
Ja. Die Agentur findet es dann nicht im laufenden Prozess raus. Das wäre ganz
wichtig. Genau. Deswegen schiebe ich vorab immer das Briefing an alle, damit die nochmal final drüber schauen, weil ich finde nichts Schlimmeres, als wenn die Freelancerin oder die Agentur schon Grafiken umgesetzt hat. Ich gebe die als Feedback an mein Team und dann kommen nochmal Korrekturschleifen. Das finde ich immer sehr ärgerlich, sowohl für uns, aber auch für die Agenturdienstleister. Das ist immer sehr nervig.
Sarah, du hattest auch noch?
Du hattest auch noch am Anfang was gesagt bezüglich Entscheidern. Das ist natürlich auch immer ganz essentiell. Habe ich jetzt gerade hier erlebt, hier war ein sehr großer Pitch für unsere Tourismusregion, Weiersbronn und Murgtal zusammen sollte neues Corporate Design entwickelt werden. Und wir Touristiker waren uns eigentlich mit einem Vorschlag, da haben wir gesagt, ja, das ist es, das passt. Und es ging einfach nicht in der Politik durch. Also die entsprechenden Bürgermeister haben dann einfach gesagt, nee, sie fühlen das nicht und das passt nicht, ja, vielleicht. Und dann hat die Verantwortliche gesagt, nee, wir machen jetzt nochmal einen Cut. Das ist es dann nicht, weil es müssen alle mit dabei sein und mit im Boot sein. Und dann gab es nochmal einen neuen Pitch. Und ich muss dazu sagen, das, was jetzt rausgekommen ist, passt noch besser. Und war am Ende des Tages doch die richtige Entscheidung. Aber obwohl wir Touristiker uns da einig geworden wären, haben eben dann die finalen Entscheider, die dann eben das Ganze auch finanzieren müssen, gesagt, nee, also selbst mit dem richtigen Briefing und den Konsens der Touristiker kann es trotzdem dann noch eine Hürde geben, die allerletzte Instanz.
Ja. Das kenne ich auch. Ganz am Schluss frage ich euch nach euren persönlichen Fuck-ups in Bezug auf Briefings und Marketing. Was ich jetzt aber vorab von euch hören möchte, ist, was sind denn die drei Must-Haves in einem Briefing? Was muss immer drin sein aus eurer Sicht?
Ich meine gerade, was jetzt die drei Punkte sind, weil mein Briefing ist tatsächlich sehr ausführlich, das sind mehrere Punkte enthalten, aber wenn ich jetzt überlege, die drei wichtigsten ist auf jeden Fall, das ist so, wenn ich es zusammenfasse, die Tonalität, also welche Sprache, Emotionen und auch Werte soll das Creative vermitteln. Dann auf jeden Fall die Zielgruppe, die sollte immer im Fokus bei allem stehen. Und für mich sind die Beispiele auch super wichtig. Einfach, dass die Agenturdienstleister auch ein Bild im Kopf haben, was ich mir denn vorstelle. Das sieht man ja auch schon, welches Gefühl wird transportiert, wie ist die Farbgebung, wie ist die Zusammenstellung vom Creative. Das finde ich immer, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wären es die drei Dinge.
Also wenn ich davon ausgehe, dass die Markenidentität und die Marke bekannt sein muss, ja, also für das Briefing würde ich definitiv auch die Zielgruppe sagen. Die kann natürlich ja auch unterschiedlich sein. Entsprechend der Marke ist ja bei uns genauso. Dann natürlich der Inhalt, was die Botschaft, was soll denn eigentlich vermittelt werden und was ist eigentlich das Ziel der Kampagne? Ja, also wo will ich eigentlich hin? Möchte ich meine Marke bekannter machen? Möchte ich jetzt bei uns Besucher einfach zur Veranstaltung locken? Möchte ich, dass die einen Gutschein kaufen? Wie messe ich das am Ende des Tages auch? Wie erfolgreich meine Kampagne war im digitalen Bereich, an Klicks oder Ticketverkäufen oder eben auch Website-Besuche? Lauter solche Dinge, wo ich dann sage, wir müssen ja am Ende des Tages sagen, wie erfolgreich waren wir? Das kann auch ganz lapidar sein auf einer Messe, wie viel 2:1 Karten oder Freikarten wurden am Ende des Tages eingelöst.
Das ist ein sehr guter Hinweis, dass mit der Messbarkeit, dass du messbare Ziele definierst, auch schon im Briefing, zu dem sich auch alle dann committen, weil oft, das weiß ich aus meiner Vergangenheit und jetzt auch mit unseren Kunden, ist es dann so, oder hätten wir uns aber mehr erwartet. Ja, warum? Ne? Also wenn man so eine Marke respektive eine Kampagne startet, dann braucht die auch Zeit, bis sie bei der Zielgruppe angekommen ist. Und die Zeit muss man auch der Werbemaßnahme, geht schneller auf den sozialen Medien, ja, aber so die gute alte traditionelle Art und Weise Zeit. Und gerade wenn es darum geht, mit Markenbekanntheit, was ein typisches Marketingziel ist, zu erlangen oder eine höhere Markenbekanntheit. Das dauert ja Jahre, bis es aufgebaut wird. Und muss man einfach so Zwischenziele definieren, die ich auch im Briefing schon wichtig finde. Und auch mal wissen, wie hoch ist denn meine Markenbekanntheit? Da sind wir wieder beim Genauen. Ja, ich höre das oft. Ja, wir sind nicht genug bekannt in der Zielgruppe. Ja, wie bekannt sind sie denn? Wissen wir nicht. Ja, das müssten wir schon mal wissen, damit wir uns auch das Ziel setzen können, in welcher Zeit wie viel Markenbekanntheit denn in der Zielgruppe aufgebaut werden kann. Das kann man relativ einfach heute messen. Da gibt es ja genug technische Instrumente auch und Möglichkeiten, die es vor ein paar Jahren nicht gab. Aber das, diese Dinge, die ihr gerade genannt habt, die sind für mich auch absolut wichtig. Was ich auch in jedem Budget, und da quäle ich mal, in jedem Briefing, ich habe es schon vorab genommen von meinen Kunden, verlange es ein Budget. Weil das ist genauso, ja, was kostet denn ein Auto? Ja, was kostet denn eine Werbekampagne? Diese Frage kann ich nicht ad hoc beantworten. Ich kann im Rahmen einer Budgetschätzung was sagen. Es kann aber voll daneben liegen oder es kann voll drunter sein, je nachdem. Weil wenn sie auch ihre Ziele nicht richtig definiert haben und dann, sagen wir mal, für eine Markenbekanntheitssteigerung ein Budget haben für eine Minikampagne, da kann ich von vornherein sagen, so kommen wir nicht zusammen. Also entweder legt da was drauf oder wir müssen uns nochmal was ganz Neues überlegen, wie wir das Ziel auf andere Art und Weise. Aber das sind schon die wichtigsten Themen, Ziele, Zielgruppe. Dann tatsächlich, was ist denn die Aufgabe an die Agentur oder die Dienstleister? Das wird auch vergessen, was sollen die eigentlich machen? Wir wollen ein neues Prospekt, ist nicht die Aufgabe. Was wollen wir denn mit dem Prospekt erreichen? Sarah hat es schön formuliert, wir wollen mehr Bewerber. Bei dir, Jacqueline, ist dann die Performance-Themen, die absolut richtig sind, um zu messen, ist die Kampagne Erfolg. In den letzten 2 Minuten, die uns noch bleiben, möchte ich gerne eure persönlichen Fuck-Ups, war nicht abgesprochen, ich weiß, bin ein bisschen gemein, aber ich erzähle meinen Fuck-Up als erstes. Wo habt ihr denn das Gefühl gehabt, ihr habt ein gutes Briefing gemacht und es ging trotzdem denn? Also ich erinnere mich noch gut, ich hatte an eine Eventagentur ein Briefing gemacht und bin davon ausgegangen, alles richtig gemacht zu haben. Es ging um ein POS, also ein Follow-up-Sale. Aktionen bei Juwelieren, wo eine Marke gepusht werden sollte. Und wir hatten intern das Wort auch festgelegt. Stand auch im Briefing und auch bei dem persönlichen Gespräch vor Ort stand das Motto auch permanent im Raum. Und trotzdem kam die Agentur dann an und hat 2 verschiedene Themen dann vorgestellt, Themenwelten, und wir gucken uns alle nur so an, was ist denn schiefgegangen? Und ich werde diesen Satz nie vergessen. Der CEO fragt mich da, Frau Bacher, naja, ganz interessant, da ist ja wohl im Briefing was schiefgelaufen. Also das war ein sehr großer Fuck-up, ist mir danach nicht wieder passiert. Gibt's bei euch auch solche Fuck-ups, wo ihr sagt, Lessons learned?
Also so einen richtigen Fail, glaube ich, in großen Stil hatte ich noch nicht mit einer Agentur. Tatsächlich mal eine Vertriebsbroschüre, die dann für einen Vertrieb auf einem, die war dann auch gut, so wie sie war. Und das Vertrieb, aber der Vertrieb war sich überhaupt nicht bewusst, dass das dann Geld kostet. Das war, glaube ich, schon mal so eine Geschichte. Ja, wie das in Grafikkosten entstanden. das war so relativ in meiner Anfangszeit. Deshalb habe ich mir dann überlegt, okay, immer ein Angebot und dann abzeichnen lassen. Das war so, glaube ich, relativ am Anfang bei meiner Packservice-Zeit. Ansonsten muss ich sagen, hatte ich schlechte Erfahrungen mit einer Online-Agentur gemacht, die damalige Seite gemacht hatte, bevor im Relaunch. Da kam ich, habe das Backend aufgemacht und alles hat rot geblinkt. Und dann war so der erste, dann habe ich die Agentur eingeladen und die haben mir dann was ganz anderes verkaufen wollen. Irgendwie Google Ads wollten die mir dann verkaufen und ja, danach war es dann aber eigentlich für die Agentur dann vorbei und dann war klar, es gibt keine Zusammenarbeit mehr. Da hat sich quasi die Agentur selber gefuckt ab. Vivian, hat die Jacqueline noch Zeit für ihr persönliches Fuck-up? Ja, ne? Also dann.
Ja, so ein richtiges Fuck-up hatte ich glücklicherweise auch nicht. Das Einzige, was wir gerade erst vor kurzem hatten, ist, dass wir auch eine Agentur angefragt haben für ein Video. Und die haben auch komplett, also wirklich Vorschläge gemacht, die komplett weg von unserer Erwartung war. Also so richtig High-End-Produktion. Wir wollten eigentlich nur was Kleines haben für unsere Kampagnen. Also kein großes Werbebudget auch dahinter. Und die haben dann so eine High-End-Kampagne uns vorgeschlagen von mehreren 1.000 Euro, also komplett daneben. Und da haben wir dann auch wieder gesehen, vielleicht doch mal am Anfang die Erwartungshaltung vielleicht doch noch mal ein bisschen expliziter kommunizieren. Das war auch nur schriftliche Kommunikation. Vielleicht hätte da eben auch vorab ein kurzer Austausch einfach geholfen.
Ja, herzlichen Dank. Also mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, mit zwei so hochkarätigen Expertinnen zu diskutieren über die Wichtigkeit von Briefings. Aber wir haben es jetzt an den Beispielen gemerkt, auch wenn das Briefing perfekt ist, kann auch mal die Agentur daneben sein. Auch das passiert. Aber dann gibt es halt eben eine andere Konsequenz. Ich bedanke mich sehr herzlich und freue mich, wenn wir nochmal in der Runde zum anderen Thema zusammenkommen.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom Februar 2025. Es diskutierten Managementberaterin Karin Bacher, Sarah Kraft, Geschäftsführerin des Unimog-Museums und Jacqueline Aumüller, Performance-Marketing-Manager. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal bei digitalkonferenz.net.